是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Lino Schlüter, Projektkoordinator beim China-Koop-Projekt und sind hier für eine neue Aufnahme für unseren Podcast Darum China. Mit mir ist Niklas Teuchert im ersten Semester Master Economics. Und der Niklas Teuchert war gerade ein Semester auf Taiwan in der Stadt Hsinchu für ein Auslandssemester und kommt mit frischen Eindrücken hierher. Herr Teuchert, wieso haben Sie sich für Taiwan entschieden?
Ja, erstmal schönen guten Tag, Herr Schlüter. Tatsächlich war das eher so eine glückliche Fügung, würde ich sagen. Mein ursprünglicher Plan sah ganz anders aus. Also eigentlich sollte es nach Südafrika gehen. Wichtig war mir aber primär, dass es sich um einen Kulturschock handelt. Und als die Pläne mit Südafrika irgendwie im Sand verliefen, kam dann Taiwan an den Planungshorizont. Und über einige Umwege und einen vorherigen Aufenthalt auf Taiwan bereits, kam dann die ganze Motivation und ich entschied mich dazu, nach Taiwan zu gehen.
Sind Sie über eine Uni-Kooperation gegangen? Wie haben Sie das finanziert? Wie haben Sie das eingetütet?
Ich bin über das Erasmus Plus internationale Programm gegangen und hatte ursprünglich geplant, das aus eigener Tasche zu finanzieren, ohne irgendwelche Stipendienprogramme oder BAföG. Allerdings hat es sich dann so ergeben, dass in Taiwan an der Universität das European Scholarship Connectivity Programm existierte, für das ich mich dann auch rasch bewarb und glücklicherweise eine Zusage bekam, weswegen ich dann schlussendlich in Taiwan als stipendierter Student die Möglichkeit hatte, vor Ort zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar.
Also Sie sind ohne Finanzierung rübergegangen und haben vor Ort ein Stipendium kriegen können vom taiwanischen Staat.
Exakt.
Wie war die Situation vor Ort? Also das Ankommen, der erste Eindruck, und gibt es sowas wie eine Willkommenskultur, ein Onboarding? Wie wurden Sie betreut?
Also tatsächlich war es ja so, dass man in Taiwan einige größere Flughäfen hat, auf die man erstmal kommt und von denen man dann abgeholt wird. Bei mir war ja nun der Fall, dass ich schon einmal vorher in Taiwan war und den Flughafen kannte. Deswegen war der Kulturschock da noch etwas zurückgestellt. Man wird dann am Flughafen empfangen von, in meinem Fall, der NTHU. Die hat auch einen Empfangskomitee. Da war für mich allerdings die erste Überraschung, dass ich tatsächlich der einzig nicht chinesischsprachige internationale Studierende war, der dort ankam. Und so entstand dann im Bus auf dem Weg zur Universität der erste Kulturschock. Und es gibt so eine Art Willkommenskultur, wenn man ankommt. Man wird auch gut betreut durch das internationale Büro, aber man darf sich das nicht so vorstellen, wie wir das konventionell hier bei uns in Jena zum Beispiel betreiben, mit diesen direkt assistierenden Studierenden. Man bekommt zwar über so eine Online-Plattform eine Art Mentor zugeteilt, der fungiert aber eher bei sehr spezifischen Fragen und antwortet eher im digitalen Rahmen. Und tatsächlich war es bei mir sogar so, dass meine Mentorin praktisch gar keinen Kontakt zu mir aufgenommen hat und mir in Fragen leider nicht mit Rat und Tat zur Seite stand. Aber grundsätzlich gibt es eine Willkommenskultur, die in unterschiedlichen Formen stattfindet. Am nächsten Tag war es dann so, dass es ein großes Welcome-Meeting gab für alle internationalen Studierenden. Und da hat man dann die Basics gelernt und eine Einführung bekommen in die verschiedensten Themen.
Was sind die verschiedenen Themen?
Also alles, was mit Campus und Studium zu tun hat, wie man sich für Kurse bewirbt, wie man sich potenziell noch um einen Wohnplatz kümmern könnte, wenn man im Vorhinein noch keinen beantragt hatte und was die Alternativoptionen sind. Man hat ja in Taiwan, wenn man dort studieren möchte, auch einen relativ strikten Plan der Vorbereitung, der unter anderem auch einiges an medizinischen Prüfungen voraussetzt. Und da ist es dann so, dass viele der Prüfungen vielleicht im Bewerbungsprozess abgelehnt werden. Das wird allerdings nicht mit einem kommuniziert. Das erfährt man dann erst vor Ort und muss dann die ersten Tage doch den einen oder anderen Weg zurücklegen, um alle Zertifikate in Reihe zu bekommen.
Also eher medizinische Tests?
Ja, also nicht eher. Das ist ein kleinerer Teil, einfach eine Mischung aus allem. Also es ist so ein grobes, okay, ihr seid jetzt hier an der Universität, das sind die Dinge, die ihr beachten müsst, das sind die Dinge, die ihr braucht. Also es ist ja zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, vor Ort ein Konto zu erstellen. Da kriegt man auch eine grobe Einführung, okay, wo muss man hingehen, was sind die Schritte dafür. Und danach ist man so ein bisschen auf sich allein gestellt und hat die Möglichkeit, einfach mal rauszufinden, wie man die Projekte dann in der Praxis tatsächlich umsetzt.
Sie sagen, die anderen internationalen Studierenden waren muttersprachlich Chinesisch. Es klingt nach Auslandschinesen. Bin ich da richtig in der Vermutung? Und wie läuft mit denen die Kommunikation?
Schlussendlich war es so, dass die meisten nicht chinesischsprachigen internationalen Studierenden bereits vorher angereist waren. Und die waren zu dem Zeitpunkt meistens schon zwischen 1 und 2 Wochen in Taiwan, was bei mir aufgrund meines deutschen Studienplans nicht möglich war. Infolgedessen habe ich die dann in dem Kontext zum ersten Mal kennengelernt. Das ist auch eine substanziellere Menge an Studierenden gewesen, als ich erwartet hätte. Allerdings sind schon die meisten natürlich aus chinesischsprachigen Ländern, gerade südostasiatisch. Mit denen findet die Kommunikation komplett individuell statt. Also auf einer bilateralen Ebene wird da schon auch viel auf Englisch kommuniziert, weil man eben auch oft davon ausgeht, dass jetzt Leute wie ich oder andere internationale Studierende, speziell aus europäischem Raum, der chinesischen Sprache vielleicht nicht flüssig mächtig sind. Allerdings findet dann in einem, ja, studentisch bezogeneren Rahmen, also in Form der ganzen Veranstaltung, die Kommunikation schon primär in Chinesisch statt mit diesen ganzen Studierenden.
Wie ist die Unterbringung vor Ort? Wie darf man sich Studentenwohnheim vorstellen?
Also die Unterbringung vor Ort ist auch da so ein bisschen individuell, weil man tatsächlich nicht gezwungen ist, sich für so ein Studentenwohnheim zu bewerben. Einige der Leute, mit denen ich zu tun hatte, haben dann vor Ort tatsächlich einfach ein Airbnb gemietet oder sind irgendwo bei Bekannten von früher untergekommen. Das ist auch ganz spannend. Für mich war es eher das klassische Modell in Form des Studierendenwohnheims. Und das darf man sich einfach wie ja ein ganz Standardwohnheim vorstellen, mit dem einen Twist, dass die Zimmer nicht einzeln sind. Also in Deutschland sind wir da, glaube ich, relativ verwöhnt. In Taiwan ist es dann doch schon üblicher, sich ein Zimmer zu teilen, auch mal zu dritt, zu viert oder in den schlimmsten Fällen auch mal zu sechst oder acht. Ich hatte glücklicherweise das Privileg, auf einer der höheren Etagen des internationalen Wohnheims zu landen. Das bedeutet Zweierzimmer. Ich war dort in einem Zimmer mit einem Studierenden aus Macau. Und ein Nebeneffekt ist, dass man in den höheren Etagen natürlich auch vor den zahlreichen Insekten geschützt ist, was den Leuten auf der ersten Etage teilweise leider nicht vorbehalten war.
Die Moskitoplagen in der Hitze und gibt es da sowas wie Ausgangssperren? Werden die Wohnheime abgeschlossen? Müssen sie um 10 Uhr im Zimmerchen sein oder die Nacht draußen verbringen? Also ich kenne das noch aus den 90ern, da waren die Frauenwohnheime, also Jungs und Mädchen waren getrennt auf meinem Campus damals in Taipei und die Damen mussten um 10 Uhr zu Hause sein, ansonsten war kein Kommen mehr ins Wohnheim oder über Fenster zweiten Stock einsteigen.
Ja, also da muss man sagen, einige der Dinge aus den 90ern sind offensichtlich erhalten geblieben. Die Wohnheime sind nach wie vor nach Geschlechtern getrennt und ich glaube, es gibt im Frauenwohnheim sogar eine obligatorische Pflicht, um 10 dort zu sein. Die wird allerdings nicht mehr durchgesetzt und auch nicht observiert. Also das ist mittlerweile frei. Die Wohnheime sind allerdings schon relativ restriktiert. Also man braucht eine Studierendenkarte, die am Anfang auch gar nicht so leicht zu bekommen ist. Man hat dann erstmal einen temporären Code, der irgendwie, wenn ich mich korrekt zurückerinnere, ich glaube 15 Stellen lang war. Und dann steht man jedes Mal vor dem Wohnheim und drückt auf dem Nummernpad die 15 Ziffern ein, die man natürlich auch noch nicht auswendig kann, bis man dann nach ungefähr einer Woche in etwa einen Studierendenausweis erhält. Und mit diesem Studierendenausweis kann man dann eben die Eingangstür öffnen, den Fahrstuhl bedienen und die Etagentür öffnen. Und das ist dann im Endeffekt die ja, Art und Weise, wie die Wohnheime abgeriegelt sind, aber an sich ist das alles offen. Also keine Ausgangszeiten, nur was die Gästeregularien angeht, ist es sehr, sehr strikt. Man darf keine Gäste mitbringen, besonders keine Gäste des anderen Geschlechtes. Und dafür gibt es halt ganz strikte Zeiten, wann wer da sein darf. Da wird sich, sagt man unter der Hand, natürlich nicht immer zu 100% dran gehalten, aber das passiert dann im Rahmen des Szenarios.
Wie läuft Ihr Unterricht ab? Oder Sie sagen, es ist stark reglementiert. Haben Sie Fachkurse? Die Fachkurse finden in welcher Sprache statt? Können Sie die auswählen? Und wie ist das mit Spracherwerb Chinesisch oder auch Taiwanisch?
Ja, tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil man vorher vieles davon ja auch noch nicht direkt konkret einsehen kann. Ich habe das alles ein bisschen auf mich zukommen lassen und dann vor Ort erst erfahren, wie die ganzen Regularien sind und welche Dinge man überhaupt belegen kann. Schlussendlich ist es so, dass man vor Ort verpflichtet ist, einen Chinesischkurs zu belegen. Dort gibt es dann unterschiedliche Formate, in denen das angeboten wird. Entweder ein nur mündlicher Kurs, ein nur schriftlicher Kurs oder eine Kombination der beiden. Und sonst ist es so, dass man ganz klar fachspezifische Kurse wählt. Da gibt es dann eine Liste aus den Kursen, die für internationale Studierende in Englisch angeboten werden. Die ist relativ kompakt. Also da sollte man, wenn man die ECTS anrechnen möchte, vorher schon genau wissen, welche Kurse man überlegt, damit man eben die Thematiken nicht doppelt. Bei mir war es schlussendlich so, dass ich einige Kurse doppelt belegen musste, also Kurse, die ich in Jena bereits erbracht hatte, da das Portfolio und das Angebot relativ kompakt war und ich infolgedessen nicht die Möglichkeit hatte, komplett frei zu wählen. Die Kurse werden dann eigentlich auch in der Sprache, die online vermerkt ist, angeboten. Allerdings war es bei mir tatsächlich in einem Kurs so, dass der Dozierende in der ersten Veranstaltung feststellte, dass ich der allereinzigste nicht-chinesischsprachige Studierende im Kurs war. Und darauf folgend fand der Kurs noch ungefähr 15 Minuten in Englisch statt und nun fließend in Chinesisch, wessen ich leider nicht mächtig war. Aber grundsätzlich wird das alles auf Englisch angeboten und ja, zumindest das Skript war dann in Englisch, mit dem konnte man arbeiten. Ich verstehe natürlich auch, wenn da ganz viele einheimische Studierende sitzen, die nun mal vielleicht auch nicht Englisch auf C2-Niveau haben, dass die Kommunikation gerade bei komplexeren ökonomischen Themen in der Muttersprache deutlich leichter ist. Deswegen wurde dann ausgewichen. Allerdings resultierte das dann irgendwann für mich dahin, dass ja 70-80% der Veranstaltungen rein auf Chinesisch stattfanden und ich einfach den Themen nicht mehr kohärent ohne Skript folgen konnte.
Okay, wow, eine Herausforderung, ja. Wie ist das dann mit den Kommilitonen? Kommt man gut in Kontakt? Heißen die einen willkommen oder muss man selber stark auf Suche gehen und Freundschaften versuchen zu finden?
Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, mit welcher Art von Kommilitonen man denn am meisten zu tun haben möchte. Also die internationalen Studierenden sind natürlich alle in einer sehr ähnlichen Situation, gerade angekommen, ohne soziale Bubble. Und dann wird man natürlich erstmal versuchen, Kontakte zu knüpfen. Und die Leute sind auch, egal aus welchem Hintergrund, zumindest in meiner Stichprobe, alle sehr offen und freundlich. Wenn man mit den Local Students mehr in Kontakt kommen möchte, dann muss man schon ein bisschen Aufwand betreiben. Also gerade Extracurriculars oder irgendwelche Hobbyaktivitäten, die angeboten werden, sind auf jeden Fall der Türöffner. Im Rahmen der Vorlesung und auch danach ist es meistens eher schwierig möglich, direkt Leute kennenzulernen, da einfach die Zeitpläne relativ knapp sind und der Campus eine große Fläche überspannt, die auch viele Zeitaufwendungen für Transport mit sich bringt.
Ihr Studienort war Hsinchu. Ich habe diesen Ort als die Industrietechnikstadt im Kopf. Im Vergleich zu Jena größer, kleiner die Frage, auch von der Uni, wie groß ist die? Und ich denke, die Uni ist eine Campus-Uni, anders als hier. Wie ist da das Leben? Es klingt für mich, man sitzt auf Taiwan, sie haben das ausländische Studentenwohnheim, es ist ein Campus mit einer Mauer drumherum und das Leben findet in diesem Uni-Campus geschlossen statt.
Ja, also die Größe der NTHU ist tatsächlich etwas kleiner als die von Jena. Die Zahlendaten, die ich habe, sind jetzt etwas älter, aber an Studierenden müsste man da mittlerweile bei ungefähr 20.000 Studierenden liegen. Und ich hatte nun vorher schon mal das Privileg, als ich in Ilmenau an der TU studierte, ein campus-universitäres Leben kennenzulernen. Und recht ähnlich ist es an der NTHU auch. Allerdings ist die Stadt eben ganz anders aufgebaut. Wir sprachen schon von Hsinchu. Das ist deutlich größer als Jena. Wir sprechen da von in etwa 700.000 Einwohnern im gesamten Umfeld. Das fluktuiert natürlich stark, weil die Stadt, wie schon gesagt, eine Industriemetropole ist. Die Leute kommen zum Arbeiten und die Leute leben natürlich auch in gewissem Rahmen dort. Aber es ist hauptsächlich eben genau das, eine Industriemetropole mit Arbeitsmöglichkeiten und viel Arbeit, die dort geleistet wird. Dementsprechend spielt sich das Leben schon sehr primär auf dem universitären Campus ab, der auch alle Möglichkeiten dazu bietet. Denn der Campus offeriert im Gegensatz zum Rest der Stadt eine ruhigere Atmosphäre. Man hat die Möglichkeit, auch mal zur Ruhe zu kommen. Der Campus ist sehr nett angelegt, auch mit einem kleinen Park in der Mitte und einem großen See, der dann besonders abends sehr schön aussieht. Und das Leben dort spielt sich, wenn man möchte, zu 24 Stunden, 7 Tagen die Woche auf diesem Campus ab. Man muss wirklich nur für sehr spezielle Käufe oder irgendwelche Termine, die man im Rahmen seines Studienprogramms wahrnehmen muss, bei irgendwelchen internationalen Embassies oder ähnlichen Sachen den Campus verlassen. Sonst könnte man theoretisch sein gesamtes Studienleben auf diesem Campus verbringen und müsste nie woanders hingehen.
Wow, ein Freizeitangebot, also nur am See sitzen oder gibt es was, also die Unisport, gibt es ein Schwimmbad auf dem Campus, Basketballfelder, Fußballfelder, Tischtennisplatten oder geht man auswärts? Ich kenne aus den 90ern als Freizeitangebot, man geht Bowling, Karaoke singen oder so etwas wie Angeln in einem dunklen Schwimmbad nach Krebsen, Langusten und Fischen. Das sind die drei Angebote, die ich aus den 90ern noch kenne, die ich sehr gewöhnungsbedürftig fand. Irgendwann spielt man mit und freut sich übers Bowling gehen und übers Karaoke singen und übers Fischen gehen. Wie ist die Situation heutzutage?
Also heutzutage ist die Situation auf jeden Fall anders. Es gibt sehr, sehr viele Freizeitangebote, die auch teilweise oder sogar im großen Rahmen von den Studierenden selber umgesetzt werden. Wirklich diese Extracurriculars und die Freizeitclubs sind ein extrem wichtiger und integrer Bestandteil des sozialen und freizeittechnischen Lebens. Die NTHU hat hier noch einen Vorteil oder eine Besonderheit vielmehr, dass sie sich den Campus zu gewissen Teilen mit der NYCU teilt. Das bedeutet, man hat praktisch zwei leicht separierte Universitäten, die aber zum Beispiel ein Schwimmbad haben, welches geteilt wird. Das ist ein Luxus, den man in vielen kleineren Universitäten in Taiwan nicht hätte, der dort allerdings geboten ist. Und auch sonst ist ein sehr großer Fokus auf sportliche Aktivität gelegt. Tischtennis ist ein, ich glaube mittlerweile auch ja sogar der Nationalsport Taiwans. Das findet man an allen Ecken und Enden und da ist auch jeder begeistert, mal eine Runde mit einem Tischtennis zu spielen. Schwimmen auch eine ganz klare Geschichte. Karaoke singen hat sich tatsächlich aus den 90ern bis heute behauptet und auch das wird angeboten. Da gibt es große Karaoke-Clubs zu den verschiedensten Musikrichtungen und auch generell, also einfach ein extrem breites Spektrum an Freizeitaktivitäten. Die obskursten Dinge, die ich vor Ort kennenlernen durfte, waren auf der Ausstellung der Freizeitaktivitätskurse, unter anderem das Angebot der exotischen Tierhaltung und Zucht, wo dann seltene Schlangen ausgestellt waren, die man sich dann um den Hals legen konnte, während der Kurs vorgestellt wurde. Und da waren halt Studierende mit einem ausgeprägten Interesse für exotische Tiere, die dann sich zweimal die Woche treffen und darüber sprechen, was man denn wie hält und wie man das anschafft und expandiert. Und auch Armbrustschießen wird angeboten. Also wirklich ein ganz breites Feld, schon sehr ähnlich zu Jena mit noch der ein oder anderen obskureren Variante an sportlichen und Freizeitangeboten.
Wie findet man die Angebote? Es klingt gerade, dass es sozusagen einen Tag oder eine Woche gibt, wo diese Kurse sich vorstellen. Wir sind ja subtropisches Klima. Ich stelle mir das gerade vor, auf dem Campus, Tische werden rausgestellt und diese Clubs sitzen irgendwie da mit dem Schild und sagen, kommt zu unserem Clubangebot. Ist das so?
Also die Vorstellung ist tatsächlich ziemlich akkurat für alle, die schon mal auf einem Night Market waren. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung, die man dann auch dort macht. Es ist alles sehr voll und jeder versucht so ein bisschen, die Person, die gerade vorbeikommt, für den aktuellen Club zu begeistern, was auch konträr steht mit dem, wie ich viele der Einheimischen dann später kennengelernt habe, eher ein bisschen introvertiert zurückgezogen und fokussiert auf deren eigene Linie, wie man sagen könnte. Dort war alles extrem offen, kunterbunt und man konnte alles ausprobieren. Also auch ich habe mir dann mal eine Schlange um den Hals legen lassen und mal mit der Armbrust geschossen und die verschiedensten akrobatischen Dinge ausprobiert, weil es einfach ein sehr warmes Umfeld ist und man die Möglichkeit kriegt, überall mal reinzuschnuppern. Die einzige Hürde, die dann dort eben steht, ist, wenn man jetzt an so einer Veranstaltung nicht teilnehmen könnte, ist das Angebot über Websites bereitgestellt und die sind natürlich ausschließlich auf Chinesisch verfügbar, weil sie von Studierenden bereitgestellt werden, die dann nicht darauf fokussiert sind, in vielen Sprachen verschiedene Kurse anzubieten. Und da muss man sich auch bewusst sein, das war für mich unter anderem einer dieser Gründe, aus denen ich mich dann für viele der Kurse, die spannend schienen, nicht entschieden habe. Die Leute erwarten dann, dass man auch vor Ort ist und die Zeit auch investiert. Also das ist nicht so wie bei uns. Man kommt halt vorbei, wie für den Unisport, eine Stunde die Woche. Macht das, worauf man Lust hat und geht danach seinen Weg, sondern das ist sozusagen eine vertragliche Verpflichtung für das Semester. Man opfert da Zeit und arbeitet an einem großen Projekt, das dann umgesetzt wird. Und wenn man dann mal ein, zwei Wochen nicht da ist, weil man vielleicht noch woanders hinreisen möchte oder so, dann stellt das schon ein Problem dar. Gerade unter dem Aspekt, dass die Kurse ja meistens dann auf Chinesisch angeboten werden. Allerdings, sobald ein internationaler Studierender teilnimmt, müssen diese Kurse theoretisch auf Englisch angeboten werden, was es natürlich für alle bereits im Kurs befindlichen Chinesischsprachigen viel, viel schwieriger macht. Einige meiner Kommilitonen haben das dann so geregelt, zum Beispiel beim DJ-Kurs haben sie sich halt über den Kurs das Equipment besorgt, ausgeliehen und dann für sich das gemacht, damit dieser Kurs, während er weiterhin ja unterrichtet und einen Austausch stattfinden lässt, nicht sich komplett nach der einen Person und deren Sprachpräferenzen richten muss.
Okay, spannend. Aber Sie haben Ihren Kurs sozusagen an so einem Vorstellungstag kennengelernt.
Genau, also es gibt da zwei Tage und ich glaube, es ist tatsächlich eine ganze Woche, in der man dann noch in jeden Kurs reinschnuppern kann, ohne verbindliche Anmeldung. Aber tatsächlich sind es, glaube ich, zwei Tage, an denen sich vorgestellt wird, zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Semester. Einfach, damit man auch fürs nächste Semester schon mal reinschnuppern kann. Und die Kurse umspannen dann allerdings auch solche Dinge, weil wir jetzt vorher schon von Freizeitmöglichkeiten gesprochen hatten, wie Bars. Also da gibt's jetzt keine Bar, die irgendwo auf dem Campus ist oder angeboten wird. Stattdessen gibt es einen Club von Leuten, die es schön fänden, dass eine Bar existiert und dementsprechend irgendeinen Universitätsraum für ihren Club mieten und dort dann einmal die Woche einen Barabend veranstalten, wo alle lernen, wie man Cocktails mixt. Und dann wird dort gemeinsam praktisch die Bar, die halt im Umkreis nicht direkt vorhanden ist, repliziert.
Ja, spannend, spannend. Also ein anderes Leben. Wie groß war dann der Kulturschock?
Ja, je nach Phase meines Auslandsaufenthaltes unterschiedlich stark. Also gerade in der primären Phase des Ankommens war er enorm. Auch größer, als ich es mir vorgestellt hätte. Viele der Kommunikationen im Vorhinein über E-Mail waren zumindest bei mir etwas vage. Das haben wir dann auch im Feedback angegeben und aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass es mittlerweile etwas klarer kommuniziert wird. Man kommt halt vor Ort an und hat erstmal gar nichts und weiß auch nicht so wirklich, wie man überhaupt irgendwo hinkommen soll. Und dann versucht man erstmal sein Zimmer zu finden im internationalen Wohnheim. Und wie ich vorhin schon beschrieb, ist es ja schwierig, dort reinzukommen. Dementsprechend fällt einem dann auf, okay, man braucht irgendeinen Code. Dann setzt man sich auseinander damit, wo man diesen Code herbekommt und kommt schlussendlich zu einem Hausmeister, der einen dann in Kenntnis setzt, dass man diesen Code nur erwerben kann, wenn man gewisse Kriterien erfüllt. Dieser Hausmeister spricht allerdings ausschließlich Chinesisch. Und um diese Hürde zu meistern, braucht man dann schon Hilfe von den Locals, die glücklicherweise in den ersten paar Tagen auch ja einfach die Arme offen hatten und bereit waren, einem zu jeder Zeit zu helfen. Ich habe dann schlussendlich, bis ich in meinem Zimmer war, die Hilfe von 4 chinesischsprachigen Einheimischen in Anspruch nehmen müssen. Ja, und dann kommt man auf das Zimmer. Mein Mitbewohner, wie bereits gesagt, war aus Macau und sprach kein einziges Wort Englisch. Auch sonst keine weitere Sprache als Chinesisch. Und die Kommunikation war gerade in den ersten Tagen enorm schwierig. Und da er jetzt auch wirklich keine Hilfe für mich bereitstellen konnte am ersten Tag, stellte ich dann zu meinem Entsetzen fest, dass nichts im Zimmer vorhanden ist. Und nichts bedeutet nicht, okay, man hat vielleicht jetzt keinen Schrank, wo man die Klamotten reinlegen kann, sondern nichts bedeutet, man hat keine Matratze, man hat exakt gar nichts und geht dann erstmal auf die Suche. Mittlerweile ist es ja dann auch schon 7 Uhr abends. Wo kriege ich jetzt noch eine Matratze her? Und auch da nimmt man wieder die Hilfe der Lokalen in Anspruch und fragt erstmal, Mensch, wo fange ich hier an? Glücklicherweise gibt es überall auf dem Campus Geschäfte, die zu dieser Zeit des Jahres oder zu dieser Zeit des Semesters auch Dinge wie Matratzen führen. Da muss man allerdings schnell sein, denn wenn die weg sind, dann dauert es erstmal ein paar Tage, bis wieder welche verfügbar sind und dann muss man in die Stadt fahren, um eine zu bekommen. Ich habe dann allerdings das Glück gehabt, dass eben mein Roommate durch Hilfe verschiedener Übersetzungsprogramme irgendwann verstand, was ich denn eigentlich gerade versuche umzusetzen und mir tatkräftig dabei half, eine Matratze in einem der Local Stores zu bekommen, die dann auch fair gepreist war, weil einige der Geschäfte gerade in dieser Saison natürlich die Arbitrage maximieren.
Wie anders ist Universitätskultur? Also Hochschulkultur, was heißt Lernen auf Taiwan? Ist es anders oder sagt, nee, sitzen im gleichen Boot, Uni in Deutschland oder auf Taiwan, da tut sich nichts?
Also das muss man ein bisschen spezifizieren, gerade weil mein Umfeld ja schon ein sehr ausgewähltes war. Also ich kann, glaube ich, relativ wenig für das Lernumfeld der tatsächlichen Local-Studierenden sprechen, weil mein Tagesablauf einfach ein anderer war. Ich musste ja auch etwas weniger Kurse belegen. Dementsprechend war alles ein bisschen entspannter. Vom Grundablauf muss ich jedoch sagen, ist es sehr ähnlich zu dem, was wir hier haben und wie wir hier studieren. Die Kurse sind ähnlich lang aufgebaut, die Materialien relativ gleich. Es gibt Übungen, es gibt Vorlesungen und in manchen Kursen werden auch Tutorien angeboten. Es ist so, dass man Hausarbeiten hat, man hat Hausaufgaben, die man jede Woche überwältigen muss und die auch in die Note einfließen. Mitarbeit spielt eine Rolle. Im Gegensatz zu unseren Studienfächern hier in Jena spielt allerdings auch Attendance eine Rolle in vielen Kursen. Wenn man mehr als 3-mal im Semester, aus welchen Gründen auch immer, also eine Krankschreibung rettet da tatsächlich nicht an einem Kurs teilnehmen kann, dann fällt man durch diesen Kurs durch. Da sind die Professoren auch relativ strikt, weil in der Vergangenheit eben ja sehr viele Kurse dann nur mit dem Professor stattfanden, habe ich erfahren. Deswegen ist es heutzutage eine sehr, sehr strikte Regelung. Und ja, sonst sind die Formate relativ ähnlich. Also da kann man schon sagen, wird man sich im akademischen Umfeld wohlfühlen und auch zurechtfinden.
Okay, das ist ja erfreulich zu hören. Gibt es etwas, was Sie nächstes Mal anders machen würden? Also wo Sie sagen, boah, da hat es gedauert, jetzt im Nachgang weiß ich, würde ich anders machen.
Also es gibt sicherlich eine ganze Stange an Dingen, die man besser machen könnte. Allerdings ist es ja irgendwie tatsächlich so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Mein Primärziel war es, einen Kulturschock zu erleben und studieren in einem ganz anderen Umfeld. Und genau das habe ich auch bekommen. Ich würde jemandem empfehlen, der eben ein anderes Ergebnis möchte, dass man anders vorgeht. Wenn man zum Beispiel einen sehr großen Wert drauf legt, sich in die lokale Kultur einzuarbeiten und mit den lokalen Menschen in Kontakt zu kommen, dann hilft die Muttersprache ungemein. Das war mir vorher bewusst, aber für mich eben keine primäre Ausrichtung. Für mich war es vielmehr dieses reingeworfen werden und dann entlang des Weges rausfinden, wo eigentlich ja einen der Weg hintreibt und was man so erlebt. Und das habe ich auch bekommen. Lediglich, was diesen medizinischen Stress, den ich angesprochen habe am Anfang mit den ganzen Dokumenten angeht, würde ich nächstes Mal vielleicht vorher noch eine E-Mail schreiben und nochmal explizit nachfragen, ob die Dokumente akzeptiert werden. Weil da kann es dann schon relativ schnell gehen, dass man an einem Tag zu 4-5 Doktoren nochmal rennen muss, weil die Deadlines alle immer sehr knapp gesetzt sind und dann plötzlich hier nochmal eine Impfung bekommt und da nochmal eine Impfung bekommt und das alles ein wenig zwischen Tür und Angel, was dann, glaube ich, schon ein bisschen einschüchtern kann. Deswegen, da würde ich vielleicht nächstes Mal noch eine Nachfrage-E-Mail schreiben. Sonst bin ich eigentlich mit meinen ganzen Erfahrungen und den Auswahlkriterien zufrieden.
Cool. Was nehmen Sie mit?
Ja, eine ganze Menge. Also sehr, sehr viel einfach Dankbarkeit für das, was ich hier habe, als auch für das, was ich dort erleben durfte. Ich muss sagen, vom Timing her war es tatsächlich so, dass ich mich in Jena extrem wohl gefühlt habe. Und dann da rausgerissen zu werden, zeigt einem natürlich auch, was man vermisst. Gerade in den ersten Wochen, wenn man noch soziale Kontakte aufbaut, das gehört ja einfach zur Erfahrung dazu, merkt man schon, wie wohl man sich vorher in der Comfortzone fühlt. Allerdings würde ich auch sagen, dass ich schon an der Herausforderung ganz schön gewachsen bin, mich einfach an allen möglichen Problemen selber zu versuchen. Egal, welche Challenge irgendwie kam, man hat einfach versucht, das umzusetzen und wenn die Leute die Sprache nicht sprachen, dann mit Händen und Füßen bis zur letzten Minute, bis man irgendwann das Ergebnis hatte. Und das ist, glaube ich, so die Hauptlehre, die ich aus der Zeit ziehe.
Okay, das klingt spannend. Unser Projekt geht ja um China-kompetent. Nach Ihrem Aufenthalt haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt China-kompetent?
Nein, also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt plötzlich China-kompetent bin. Und ich würde auch sagen, die Erfahrung, die ich machen durfte, war eher so eine südostasiatische Kompetenz. Man kriegt viel vom Leben mit, viele verschiedene kulturelle Einflüsse. Und ich könnte sicherlich auch in China in einem Großteil der Situation irgendwie grob approximieren, wie ich mich jetzt gerade zu verhalten habe. Aber ich würde niemals behaupten, dass ich jetzt China-kompetent bin, einfach weil die Facetten ja viel zu gefächert sind. Da gibt es zu viele verschiedene Kultureinflüsse, zu viele verschiedene Traditionen, das kann man gar nicht greifen. Das hat man ja, glaube ich, auch nicht erwartet. Das sollte man auch nicht erwarten, aber man kriegt einen super guten Einblick und hat, also ich hätte schon das Gefühl, mehr über China zu wissen als vorher und mich auch besser integrieren zu können, als das vorher vielleicht der Fall war.
Wie stark ist das Geopolitische bei Ihrem Taiwan-Aufenthalt drin gewesen? Also die Frage der Lösung der Taiwan-Frage, ist Taiwan China, gehört Taiwan zu China? Wie sehr ist in den Medien und im alltäglichen Leben auch das Gefühl von, oh, die militärische Lösung der Taiwan-Frage steht an? Haben Sie da was mitgekriegt? Welchen Eindruck haben Sie?
Also auch da muss ich vorher wieder anfügen, dass eben mein Umfeld ein sehr spezifisches war. Hauptsächlich mit internationalen Studierenden und wenig mit Locals irgendwie in Korrespondenz stehend, war das gar nicht so oft ein Thema, wenn man es nicht thematisiert hat. Also während meines Aufenthalts gab es dann auch wieder eine dieser chinesischen, ja, wie sagt man das, Militärschiff-Umkreisungen Taiwans. Und das bekam ich tatsächlich nicht durch die Locals mit und auch nicht irgendwie durch die Nachrichten, die ich vor Ort verfolgt habe, sondern vielmehr über meine Verwandten zu Hause, die mich dann gefragt haben, Mensch, ist denn bei euch alles okay? Seid ihr alle in Sicherheit? Und wenn man dann tatsächlich mit den Locals drüber spricht, hatte ich in meiner Stichprobe zumindest das Gefühl, dass sie sich einfach der gesamten Situation sehr bewusst sind. Also man hat einen sehr starken Nationalstolz, weiß aber auch, dass China eben eine Großmacht ist. Und wenn China jetzt aktiv versuchen würde, Taiwan wieder zu China gehören zu lassen und das vielleicht auch militärisch zu lösen, dann glaube ich, ist man sich über die Handlungsmisere bewusst. Also man hat schon sehr das Gefühl, dass die Leute alle einfach so ein bisschen sich mit der Situation abgefunden haben. Während meines Aufenthalts dort gab es ja auch wieder eine politische Debatte und dann auch eine politische Wahlkampagne, bei der sich allerdings schon zeigte, dass der Nationalstolz in Taiwan eine sehr große Rolle spielt. Also man setzt sich damit auseinander, aber ich würde nicht sagen, dass der Tag oder der Alltag irgendwie von Angst vor einem militärischen Eingriff geformt ist. In der generellen Korrespondenz stellte sich auch raus, dass die Einheimischen eher von einer langfristigen Lösung dieser Situation ausgehen. Also man sagte mir ganz oft, vor 2025 wird erstmal gar nichts passieren. Und auch dann rechnen sie nicht damit, dass direkt irgendwie ein militärischer Schachzug stattfindet. Allerdings gibt einem auch keiner eine Garantie. Also man hört schon immer so eine kleine Unsicherheit raus.
Ja. Ich höre raus, Sie waren zur letzten Präsidentschaftswahl auf Taiwan. Also Sie haben den Wahlkampf mitgekriegt?
Ja, schon in einigen Stücken, aber auch mehr über tatsächlichen Austausch. Also einfach, ich habe ja gerade vielleicht auch aufgrund meines studientechnischen Hintergrunds schon so ein bisschen Interesse an dem Thema gehabt und dann auch hin und wieder mal so ein bisschen die Thema provoziert und da einfach mal so ein bisschen reingehorcht. Ja, da kriegt man das schon mit, aber ich war da jetzt nicht so tief drin, dass ich mir jetzt irgendwie ein Urteil oder eine Meinung direkt erlauben könnte. Ich habe nur so verschiedene Perspektiven ausgeschnappt und so ein bisschen mitbekommen, okay, was ist der Tenor in der Bevölkerung und wie geht man so ein bisschen mit der Situation in den verschiedenen politischen Parteien um?
Okay. Ich erinnere mich aus den 90er Jahren, politische Wahlkämpfe auf Taiwan, dass mit Lautsprecherwagen ständig durch die Stadt gefahren worden ist und also wirklich riesige Lautsprecher auf so Kleinlastern mit draufgeklebt, Kandidat Nummer 5, bitte wählen und vom Bann ständig deren Wahlprogramm lief. Ist das heute auch noch so? Haben Sie das mitgekriegt, dass diese, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, die politische Kampagnen wirklich noch über Lautsprecher war?
Das findet schon noch statt. Also ich würde jetzt einfach mal ganz naiv denken, dass es heute weniger ist als früher. Man hat es nicht mehr an jeder Straßenecke und es ist auch nicht alle 5 Minuten. Aber man begegnet dem schon noch relativ häufig. Und das ist ja auch so ein bisschen wieder Südostasien-Kompetenz. Das ist ja in vielen dieser Ländern so, dass eben so noch Politikwerbung gemacht wird. Und in Taiwan ist das auch noch nicht ausgestorben. Es ist weniger, es sind jetzt schon mehr riesige Plakate und Poster mit den Wahlkandidaten. Aber man kommt auch nicht drum rum, alle paar Tage mal wieder so einen Wahlwagen zu finden. Und der kann halt auch, wie gerade eben schon gesagt, in den verschiedensten Facetten auftauchen. Ein ganz kleines Auto mit einem riesen Lautsprecher oder dann auch manchmal, besonders in den Bergregionen, ein Opi mit einem Lautsprecher auf einem Rollator. Also auch das habe ich schon gesehen. Ja, da findet man verschiedene Sachen, aber nicht mehr so intensiv, wie das früher der Fall war.
Okay. Spannend. Ich hab keine weiteren Fragen gerade. Wollen Sie noch was? Irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was noch wichtig ist?
Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht für die Leute, die zuhören, die ein Interesse haben, vielleicht ein Austauschsemester zu machen. Taiwan ist eine super verrückte Erfahrung. Und ich kann es nur empfehlen, wenn man bereit ist, sich auf ein wenig Chaos einzulassen. Also es ist sicherlich nicht für jeden und man darf auch nicht erwarten, dass es jetzt nach europäischem Standard alles einfach reibungslos abläuft. Die Deadlines sind immer super eng, da ist es teilweise auch so, man kriegt abends 20 Uhr eine E-Mail und muss am nächsten Tag um 8 was abgegeben haben. Man muss schon ein bisschen eine Stresstoleranz haben, wenn man dafür aber bereit ist, dann bietet Taiwan unglaublich viel.
Dazu letzte Frage, würden Sie nochmal nach Hsinchu gehen oder sagen, Sie nehmen die Großstadt Taipei?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt rekapituliere, würde ich beim nächsten Mal nicht mehr nach Hsinchu gehen, aber nur unter der Prämisse, dass ich jetzt schon mal für diese Zeit in Hsinchu war. Weil Hsinchu mir einfach ein unglaubliches Feeling einer Großstadt vermittelt hat, was man so in Deutschland nur in deutlich größeren Städten bekommt. Also diese permanente Unruhe und das teilweise auch einfach Fehlen an Rückzugsorten vermittelt einem enorm diese Schnelllebigkeit, die man in Taiwan ja durch die Semiconductor auch findet. Ja, nächstes Mal würde ich dennoch zu Taipei tendieren. Gerade für internationale Studierende und kürzere Aufenthalte bietet es einfach mehr Abwechslung, was kulturelle Einflüsse angeht, die man dann halt nicht nur im universitären Kontext, sondern auch im Lokalkontext wahrnehmen kann.
Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute für Sie bei deinen Studien und danke, dass Sie zur Verfügung standen.
Vielen lieben Dank. Ihnen auch alles Gute.
Dann, bis dahin. Ciao.
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen, gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Raumfahrt und Technologie.